Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen, am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. In der kommenden halben Stunde geht es bei uns um einen vergessenen Anschlagversuch auf Juden in Deutschland. Vor 50 Jahren, am 9. November 1969, versuchte ein Mitglied der linken Organisation Tupamaros, Juden im Gemeindehaus in West-Berlin zu töten. Wir berichten über ein jetzt wieder aufgeführtes Hörfunkfeature zu den Hintergründen der Tat. Und ein weiteres Thema, das war für mich etwas völlig Neues, sagt Ronald Joost im vierten Teil unserer Glaubensgeschichten zu 30 Jahre Mauerfall. Der evangelische Christ kam nach der Wiedervereinigung nach Jena und entdeckte dort seinen Glauben und seine Kirche neu. Bundesaußenminister Heiko Maas trifft sich heute mit US-Außenminister Mike Pompeo. Auf dem Programm steht auch ein Besuch in Halle. Dort wollen sie ein Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus setzen. Der versuchte Anschlag auf die Synagoge in Halle war jedoch nicht der erste dieser Art in der Bundesrepublik. Vor 50 Jahren, am 9. November 1969, versuchte schon einmal ein Bombenleger im Westberliner Gemeindehaus in der Fasanenstraße Juden zu töten. Allerdings war es kein antisemitischer Anschlag von rechts, sondern von links. In der Erinnerungspolitik spielt dieser versuchte Anschlag jedoch bis heute kaum eine Rolle, obwohl die versammelten Menschen in dem Gemeindehaus nur durch Zufall verschont blieben. Die Hamburger Autorin Regina Lessner hatte 2008 eine Hörfunkdokumentation dazu gemacht. Vor wenigen Tagen wurde sie noch einmal im jüdischen Gemeindehaus in West-Berlin vorgespielt. Carsten Dippel hat sich das Feature angehört und mit der Autorin Regina Lessner darüber gesprochen.
Der große Saal des jüdischen Gemeindehauses in der Fasanenstraße, das über den Trümmern der einst stolzen Synagoge im Berliner Westen errichtet worden war, war voll besetzt an diesem 9. November 1969. Die gut 250 Anwesenden gedachten der Opfer der Shoah und erinnerten an die Pogromnacht 1938. Spitzen aus der Politik waren anwesend, die jüdische Gemeinde kam zusammen, darunter Überlebende des Naziterrors. Sie ahnten nicht, in welcher Gefahr sie waren. In der Garderobe, vor den Türen des Saals, versteckt in einem Mantel, tickte eine Brandbombe. Doch sie zündete nicht. Ein kleiner, verrosteter Draht verhinderte die Katastrophe.
Ich gehe zu jeder Gedenkfeier und manchmal denke ich auch daran, was vor fast 40 Jahren geschehen sollte.
Mir wurde das so vom Dieter erklärt, die Zionisten haben ein Treffen dort und wir wollen denen mal ein Feuerwerk machen.
Man wollte Menschen umbringen.
Die 2014 verstorbene Ruth Galinski, Shoah-Überlebende, Witwe des damaligen Berliner Gemeindevorsitzenden und späteren Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, war an jenem Abend dabei. Sie erinnert sich im Jahr 2008 in einem Gespräch mit der Journalistin Regina Lessner, die zu dem versuchten Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindehaus vor 10 Jahren ein Radiofeature produzierte. Lessner traf damals die maßgeblichen Akteure, unter anderem den Bombenleger Albert Fichter. Fichter und seine Mittäter waren keine Rechtsextremisten, sondern sie kamen aus einer zur äußersten Gewalt bereiten linken Splittergruppe im Umfeld des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, den sogenannten Tupamaros West-Berlin. Es war ein antisemitisch motivierter Anschlag von links. Die Autorin Regina Lessner.
Es geht einfach nur darum, dass ich mir auch nicht wirklich einen antisemitischen Anschlag von links vorstellen konnte. Das ist mir erst im Laufe der Recherche bewusst geworden.
Die Tupamaros West-Berlin benannten sich nach einer kommunistischen Guerillagruppe in Uruguay, die den bewaffneten Kampf gegen die verhasste Staatsmacht mit Anschlägen, Raubüberfällen, Entführungen und auch Ermordungen führte. Gründer und Wortführer der Tupamaros West-Berlin war Dieter Kunzelmann, der berühmte Kopf der legendären Kommune 1 in West-Berlin. Kunzelmann ließ sich, gemeinsam mit anderen, wie auch dem Bombenleger Albert Abi Fichter, von der Fatah im Guerillakampf ausbilden. Der bewaffnete Arm der PLO betrieb dafür eigens Lager in Jordanien und im Libanon. Lessner schildert in ihrer Dokumentation auch eine Begegnung zwischen Kunzelmann und PLO-Chef Yasser Arafat, der selig davon sprach, dass nun endlich eine deutsche Speerspitze im Kampf für die Sache der Palästinenser gefunden sei. Als ersten Akt ihres antizionistischen Kampfes, wie sie ideologisch geschult ihre Aktion verbrämten, erkoren die Tupamaros das jüdische Gemeindehaus als Ziel. Micha Brumlik ist Seniorprofessor am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg.
Das war ein Teil der Auseinandersetzung jener undogmatischen Linken, zu der ich mich gezählt habe, mit Gruppen wie den Tupamaros West-Berlin und insbesondere mit der sehr tristen Gestalt von Kunzelmann, der dann gegen den Judenknacks agitiert hat.
Dieter Kunzelmann hatte in der Agit 883, einer linksradikalen Westberliner Zeitung, geschrieben:
Palästina ist für die BRD und Europa das, was für die Amis Vietnam ist. Die Linken haben das noch nicht begriffen. Warum? Der Judenknacks.
Judenknacks, das meint die Schuldgefühle wegen der Shoah. Micha Brumlik erklärt:
Da konnte man sehen, dass diese Generation von Linksradikalen sich doch sehr viel weniger von ihrer Elterngeneration gelöst hat, als sie wohl selbst geglaubt haben. Schon alleine die Gleichsetzung nationalsozialistischer Verbrechen mit vielleicht noch so kritisierbarer Politik des israelischen Staates gegenüber den Palästinensern stellt eine Geschichtsklitterung sondergleichen dar.
Regina Lessner hat für ihre Dokumentation im Jahr 2008 mit Bombenleger Abi Fichter gesprochen. Der lebte mittlerweile in Schweden. Eine schwierige Begegnung, erinnert sie sich.
Antisemit, das bin ich nicht, das weiß ich. Aber die Distanz zum Zionismus ist immer noch da. Aber gleichzeitig versuche ich auch, mich zu entschuldigen bei der Gemeinde, dass es mir unheimlich leid tut, dass ich damals überhaupt bereit war, eine antizionistische Aktion zu machen. Aber niemals eine antisemitische. Ich wusste gar nicht, dass die Kristallnacht war, dass der Zusammenhang da war.
In diesem Rechtfertigungsversuch, den Fichter hier im Interview mit Regina Lessner bietet, steckt noch immer das eigentliche Problem. Die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und vermeintlich neutraler Kritik an der Politik des israelischen Staates, am Zionismus. Er findet sich heute bis weit in die Mitte der Gesellschaft.
Das war so das Letzte, wenn er sagt, er wollte sich ja auch bei der jüdischen Gemeinde entschuldigen. Und es ist ja auch gar kein antisemitischer Anschlag gewesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich doch von Reue nichts empfinden. Und genau diesen Satz habe ich dann in meinem Interview mit Ruth Galinsky, habe ich den erwähnt. Und dann brach das aus ihr raus.
Was ist das für ein Mensch, der sowas tun kann? Man kann gar nicht glauben, dass Kinder der Täter sowas tun. Das Gift scheint immer noch drin zu sein.
Die Geschichte des Attentats ist auch ein Lehrstück über die Lebenslüge der extremen Linken, über deren Antisemitismus, wie er etwa bei der RAF-Terroristin Ulrike Meinhof zum Tragen kam. Das versuchte Attentat vom 9. November 1969 hat die damalige jüdische Gemeinschaft der Bundesrepublik zutiefst geschockt. Ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg, in einer Gesellschaft, die sich gerade erst mühsam mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzte, waren Juden wieder ins Visier geraten. Und doch spielte es in der Erinnerungspolitik später fast keine Rolle. Es geriet schnell in Vergessenheit. Im Rückblick auf das, was vor wenigen Wochen in Halle geschah, erinnert manches in der Choreografie an das Attentat 50 Jahre zuvor. Eine Ideologie, eine gewaltbereite Szene und zum Äußersten bereite Täter. Wenn auch die politischen Vorzeichen andere waren, in beiden Anschlägen auf jüdische Einrichtungen steckt unverhohlener Judenhass. Micha Brumlik verweist aber auch auf einen entscheidenden Unterschied.
Vor dem Hintergrund dessen, was in Halle passiert ist, ist mir im Vergleich zu dem Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus aufgefallen, dass der Anschlag von Halle seit langem das erste antisemitische Verbrechen gewesen ist, das nicht von sogenanntem israelbezogenem Antisemitismus gezehrt hat. Diesmal bedurft es offensichtlich des Vorwandes, das hat was mit Israel und den Palästinensern zu tun, nicht mehr. Das war jetzt nur noch gegen jüdische Menschen und das Judentum gerichtet.
Eine unmittelbare Folge des Bombenanschlags in der Fasanenstraße war die Bereitstellung von Personenschutz für Repräsentanten der jüdischen Gemeinde und Schutz jüdischer Einrichtungen. Der Bombenleger Abi Fichter konnte ab 1979 wieder in die Bundesrepublik einreisen. Die Tat war verjährt. Dieter Kunzelmann kandidierte 1983 als Spitzenkandidat der Westberliner Alternativen Liste, ohne dass er je für seine Verwicklung in das versuchte Bombenattentat von 1969 belangt worden wäre. Bis heute ungeklärt bleibt die Rolle des Westberliner Verfassungsschutzes. Der Autorin Regina Lessner beschied der Verfassungsschutz auf Anfrage, dass keine Akten mehr vorhanden seien.
Es ist einfach so. Obwohl diese Bombe Geschichte gemacht hat, ist sie einfach verdrängt worden. Sie ist aus dem Gedächtnis entschwunden. Aus Scham auch, dass sowas in Deutschland wieder passieren konnte? Ich weiß es nicht.
Carsten Dippel berichtete über ein Hörfunkfeature über den versuchten Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin im Jahr 1969, also vor 50 Jahren. Das Feature wurde vor wenigen Tagen noch einmal im jüdischen Gemeindehaus vorgespielt. Sie können es im Internet auf unserer Seite Hörfunk und Feature noch einmal nachhören. Deutschland feiert 30 Jahre Mauerfall. In Konzerten, Filmen, Lesungen, Ausstellungen wird an das geschichtliche Ereignis erinnert. Vor allem Berlin steht insgesamt eine ganze Woche lang im Zeichen des Jubiläums. Wie bei allen großen geschichtlichen Ereignissen sind natürlich auch mit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung Einzelschicksale und individuelle Erinnerungen verbunden. Jetzt, kurz vor dem 9. November, kommen deshalb wieder viele Zeitzeugen zu Wort. Auch wir lassen Menschen in unserer Beitragsreihe Glaubensgeschichten ihre persönlichen Erlebnisse schildern. Sie erzählen uns ihre Wendegeschichte und welche Bedeutung die Religion für sie in dieser Zeit hatte. Im dritten Teil hat Angelika Schmidt-Bisalski mit Ronald Joost gesprochen, der im Westen evangelisch sozialisiert wurde und nach der Wiedervereinigung nach Jena ging.
Ronald Joost lebt und arbeitet seit 1992 in Jena. Er ist zwar in der DDR geboren, aber seine Eltern zogen bereits 1958 mit dem damals dreijährigen Ronald in den Westen. 35 Jahre später machte er in Jena Erfahrungen, die er nicht erwartet hatte.
Ich bin aufgewachsen im Rheinland und stamme aus einer evangelischen Familie, die allerdings weder kirchennah noch kirchenfern ist. Also eine von den vielen Familien, die an den Festtagen in die Kirche gehen, aber ansonsten keine enge Kirchenbeziehung haben. Im Rheinland habe ich dann erfahren, wie es ist, in der Diaspora zu leben. Denn ich bin quasi christlich grundausgebildet worden von Diakonissen. Ich war in einem von Diakonissen streng geführten evangelischen Kindergarten, war dann auf einer konfessionellen Grundschule, wo auch das christliche Leben und die kirchliche Bindung eine starke Rolle spielten, bin dann in meiner Jugend immer nah an der evangelischen Kirche dran gewesen. Jungschar, unsere ganzen Ferien haben wir irgendwo in Freizeitenheimen in der evangelischen Jugend verbracht. Und ja, ich bin irgendwo so ein traditioneller evangelischer Christ, der ja irgendwo auch gelernt hat, in der Diaspora im erstkatholischen Rheinland da diese Rolle zu finden. Ich habe dann nochmal sehr intensiven, schönen und guten Kontakt zu evangelischen Geistlichen während meiner Bundeswehrzeit bekommen. Ich habe dort exzellente Militärpfarrer kennengelernt, die also eine ganz wichtige Rolle spielten, wenn wir in der Armee in irgendwelche Probleme hineingeraten sind, uns mit manchem schwer taten. Da habe ich noch eine wunderbare Erinnerung dran.
Ronald Joost heiratet eine katholische Frau, gründet eine Familie und lebt in München ohne intensive kirchliche Bindung. So wie er es als Kind und Jugendlicher in seiner Herkunftsfamilie erlebt hatte. Er arbeitet im Firmengeschäft einer Großbank, bis eines Tages ein guter Bekannter ihn anregt, nach Jena zu gehen. Dort werde jemand mit seinem beruflichen Erfahrungshintergrund gesucht. Bis heute lebt er mit seiner Frau in Jena.
Wirklich spannend wurde es für mich im Grunde, nachdem ich im Dezember 92 hier nach Ostdeutschland, nach Jena kam beruflich. Da erlebte ich relativ schnell eine andere Kirche. Ich war anfangs sehr, sehr fasziniert, dass ich hier Menschen kennenlernte, die wirklich für ihre Christsein, für ihre Bindung zur Kirche einen Preis gezahlt haben. Einen Preis gezahlt haben, was die schulische Ausbildung anbelangte, die Möglichkeit zu studieren, berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Das war für mich etwas völlig Neues, denn das kannte ich natürlich aus unserer westlichen Sozialisation überhaupt nicht. Und das hat mich am Anfang sehr beeindruckt und mir ganz, ganz großen Respekt abgenötigt, dass hier Menschen bereit waren, für ihr Glauben, für ihr Christsein wirklich Nachteile in Kauf zu nehmen. Und ich habe da anfangs ein bisschen dazu geneigt, diese Kirche in der DDR zu verklären, nach dem Motto, das waren noch die richtigen Christen, die waren noch bereit, etwas für ihr Christsein zu opfern und in Kauf zu nehmen. Aber natürlich war das auch eine sehr einseitige Betrachtung. Es waren einige, es waren nicht alle. Aber das hat mich, wie gesagt, am Anfang sehr, sehr fasziniert.
In Jena trifft Ronald Jost erstaunlicherweise auf viele westdeutsche Kollegen in verantwortlichen Positionen in Universität, Wirtschaft und Verwaltung, die sich als entschiedene Christen outen und auch engagieren.
Das waren durchweg Menschen, die im Grunde, die ich nicht so in die Kategorie Glücksritter einsortieren würde, sondern die hatten wirklich eine starke Motivation, hier etwas zu leisten, mit aufzubauen. Und haben sich auch sehr stark von einer christlichen Ethik leiten lassen und versuchten, die auch in ihrem beruflichen Umfeld zu leben. Diese Kreise trafen sich und wir haben uns dann schnell auch in Hauskreisen wieder gefunden. Ich erinnere mich, der Dekan der betriebswirtschaftlichen Fakultät hier in Jena, der Professor Haupt, hatte da bei sich zu Hause einen Manager-Bibelkreis eingerichtet, wo dann Leute, die hier in Leitungsfunktionen in Wirtschaft oder Verwaltung tätig waren oder selbstständig waren, sich alle 14 Tage mal abends trafen und über die Bibel sprachen.
Anfangs waren das überwiegend Westdeutsche. Im Laufe der Zeit fanden aber auch immer mehr Ostdeutsche Interesse an den Bibelkreisen.
Ich habe es hier zum ersten Mal erlebt, dass wirklich Menschen, die in der Wirtschaft und in der Wissenschaft Verantwortung tragen, im Grunde sich so offen und klar zu ihrem Christsein bekannten, wie ich es hier in Jena erlebt habe. Sie kennen vielleicht das Format so des Bibelteilens, diese Gesprächsrunden. Und das war eine sehr anstrengende, intensive Zeit, so die Jahre 93, 94, 95, kurz nach der Wende. Da konnte man Kraft tanken, da konnte man Menschen begegnen, da konnte man mal über diese harte wirtschaftliche Realität hinaus mit Menschen wieder ins Gespräch kommen. Man lernte Menschen auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und es war da auch gar nicht verwunderlich, dass in dieser Zeit, das dürfte etwa 94, 95 gewesen sein, auch unter starker Beteiligung dieser Kreise hier in Jena einer der ersten Kirchbauvereine Thüringens gegründet worden ist. Wir sahen diese doch stark und teilweise noch mit Kriegsschäden belastete Stadtkirche, die nur notdürftig an vielen Stellen wieder aufgebaut worden ist. Und da haben wir einen Kirchbauverein gegründet.
Lothar Späth, damals Geschäftsführer der Firma Jenoptik, war ein wichtiger Initiator und Förderer dieses Kirchbauvereins. Manche Ostdeutschen waren zunächst misstrauisch, beteiligten sich aber schon bald ebenso aktiv wie die Westdeutschen. Ronald Jost verstärkte in dieser Zeit zunehmend das Engagement für seine Kirchengemeinde.
Ich war befreundet mit dem Pfarrer unserer Gemeinde und der verstand es sehr geschickt, mich zunehmend in die Pflicht zu nehmen. Und habe ich auch, ich glaube 2006, wählen lassen als Kirchenältester. Und dann geht es hier in unserer evangelischen Kirche ruckzuck, wenn Sie dieser Kirche einmal den kleinen Finger reichen, dann ist schnell die ganze Hand genommen. Ich war dann im Gemeindekirchenrat, Vorsitzender in der Kreissynode, bin dann in die Landessynode geschickt worden. Also kurzum, ich wurde zum Kirchenfunktionär.
Ronald Jost hätte sich ein solch starkes kirchliches Engagement wohl nicht in seinen kühnsten Träumen vorstellen können, solange er noch in Westdeutschland, im Rheinland und in München lebte. Und schon gar nicht, dass er mal eine Ausbildung zum Prädikanten machen und in Jena auf der Kanzel stehen würde. Das Jahr 1989 hat es möglich gemacht. Aber er erhält nun auch noch einmal einen anderen Blick auf die von der DDR geprägte evangelische Kirche.
Ich habe dann eine ganze Legislatur auf verschiedensten Ebenen hier als Kirchenfunktionär gewirkt. Und da auch die Kirche hier in Ostdeutschland wieder aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt. Je stärker ich dann in diese Strukturen der Kirche reinkam, wurde mir deutlich, dass im Grunde diese Anfangseuphorie, wo ich diese Kirche in der DDR ein bisschen glorifiziert habe und so idealistisch gesehen habe, merkte ich dann, dass natürlich nicht alles golden war. Überhaupt nicht. Ich habe da wunderbare Personen kennengelernt, ganz entschieden überzeugte Christen, aber ich habe da auch eine ganze Menge Leute kennengelernt, wo ich mich gefragt habe, ja, wie kam die eigentlich in kirchlichen Dienst? Ich merkte dann, dass im Grunde natürlich nicht jeder, der in der DDR mit dem System nicht zurechtkam und der in Opposition zum System stand, automatisch ein guter kirchlicher Mitarbeiter ist. Das war eine sehr durchwachsene Personallandschaft, auf die man da stieß. Ein Freund von mir, über den ich mich dann mal mit meinen Erfahrungen austauschte, der sagte zu mir, ich glaube fast, dass die Kirche jetzt die letzte DDR-Nische ist. Und als er das so sagte, war ich zuerst überrascht und dann merkte ich, so ganz Unrecht hat er gar nicht. Wenn ich bedenke, so 10, 15 Jahre nach der Wende, wenn ich da sehe, was sich da an Wende in den Firmen zugetragen hat, auch in manchen Verwaltungen, wo sich die Menschen wirklich um 180 Grad drehen mussten und sehr viel umlernen mussten. In der Zeit haben in der Landeskirche, hat doch in manchen Bereichen relativ wenig Bewegung stattgefunden.
Im Hinblick auf seine eigene Glaubensentwicklung merkt Roland Jost auch, dass die Stärke seiner lutherischen Kirche, die starke Orientierung auf das Wort und den Intellekt, für ihn ein wenig an Strahlkraft verliert. Das Gleiche gilt für die immer noch starke Politisierung vieler Pfarrer. Doch langsam gelingt es dieser Kirche, sich wieder stärker der geistlichen und spirituellen Entwicklung des Einzelnen zuzuwenden, beobachtet Ronald Jost. Er hat da schon viele für ihn wichtige Glaubenserfahrungen außerhalb seiner Kirche gesammelt, christliche Meditationsformen, kontemplatives Gebet bei den katholischen Geschwistern kennengelernt. Dennoch lautet sein Fazit:
Ich fühle mich unverändert als treues Mitglied dieser Kirche. Ich habe nur im Laufe der Jahre gelernt, ihre Wirklichkeit zu begreifen. Manche Illusionen abzulegen, sondern diese Kirche so zu sehen, wie sie ist. Das hat meine Bindung zur Kirche nicht belastet, aber mir ist klar, dass diese Kirche im Grunde nur sehr begrenzt in der Lage ist, mein geistliches Bedürfnis zu stillen. Meinen geistlichen Hunger stille ich woanders.
Der Mauerfall vor 30 Jahren. Ronald Jost erzählte seine Glaubensgeschichte aus dieser Zeit. Morgen schildert uns im fünften Teil Ingrid Weiß ihre Erlebnisse. Das war's für heute mit unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz.